Weihnachten naht. Willkommen im Musiksalon. Wenn ich heute willkommen sage, dann begrüße ich auch erstmals einen Gast hier im Musiksalon, der uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann bei der Frage, was feiern wir eigentlich zu Weihnachten? Zwei Zeugen möchte ich heute anrufen. Der erste ist Johann Sebastian Bach. Wie könnte man Weihnachten musikalisch schöner begehen als mit einer Aufführung des sogenannten Weihnachtsoratoriums? In diesem Weihnachtsoratorium finden wir Musik, die uns mit Sicherheit spirituelle Erfahrungen vermittelt. Welche? Das könnte man ein wenig hinterfragen. Und dazu habe ich Matthias Beck zu einem kleinen Hörabenteuer eingeladen in unseren Musiksalon. Matthias Beck, eine der schillerndsten Figuren des Katholizismus in unseren Tagen. Er ist Priester in der Wiener Pfarre St. Josef zu Margareten, der sogenannten Schubertkirche, in der Franz Schuberts Leichnam 1828 eingesegnet wurde. Und er ist zu diesem Priesteramt, weiß Gott, nicht auf direktem Weg gekommen. Beck, in Hannover geboren, ist Pharmazeut, Mediziner, er ist Universitätsprofessor für Moraltheologie, er ist Buchautor und er ist Priester geworden nach einer nicht nur wissenschaftlich bunten und vielgestaltigen Karriere. Er war auch einmal Jugendmeister im Dressurreiten. Er ist also bestens bewandert, nicht nur in den lichten Sphären der katholischen Theologie, der Medizin und der Philosophie, sondern er kennt auch das Leben in den Pferdeställen. Und das kommt uns gerade zu Weihnachten wirklich zugute. Wie gesagt, der andere Zeuge, den ich befragen möchte, ist Johann Sebastian Bach. Und da wählen wir vielleicht die Sinfonia am Beginn der zweiten Kantate dieses Weihnachtsoratoriums. Christi Geburt in Bethlehem. Und da musizieren zunächst einmal selig und sozusagen in innigem Jubel die Engel. Ein Engelskonzert streut sozusagen musikalisches Licht über die Erde. Das milde Licht schwebt über der Erde. Man kann es hören bei Johann Sebastian Bach, wenn die Engel musizieren, am Beginn des zweiten Teils des Weihnachtsoratoriums. Damit hat Bach gleich die erste Frage an Matthias Beck formuliert. Das entspricht doch akustisch unseren Bildern vom frohen Weihnachtsfest. Ist es ein frohes Fest, das wir da feiern?
Weihnachten ist ein frohes Fest, weil es ein besinnliches Fest ist für die Kinder. Die freuen sich natürlich über Geschenke, die Familie kommt zusammen. Aber da sie etwas mit dem Christentum zu tun hat, weil wir die Geburt Jesu Christi feiern, müssten wir eigentlich von einer guten Botschaft sprechen. Euangelion, Evangelium ist eine gute Botschaft. Denn froh ist nicht alles, was im Neuen Testament steht. Da wird von Kriegen gesprochen, von Hungersnöten, von Untergangsstimmung, das war jetzt die ganze Adventszeit durch, war eigentlich nur die nüchterne Beschreibung der Welt, wie sie in ihrem realen Zustand ist, nämlich ziemlich katastrophal und chaotisch. Also insofern ist die Botschaft gut. Warum ist sie gut? Weil da einer kommt, der uns sagt, wie es geht. Ich habe jetzt am Sonntag darüber gepredigt, habe gesagt, Jesus Christus ist die Betriebsanleitung fürs Leben. Wenn du willst, dass dein Computer vernünftig funktioniert, musst du die Betriebsanleitung lesen und ihn so bedienen, wie es da drin steht. Und so könnte man sagen, Jesus Christus ist die Bedienungsanleitung fürs Leben. Er sagt, ich bin das Leben. Insofern ist die Botschaft gut, froh. Ich weiß nicht, ob die Eltern so froh waren. Die hatten nämlich keinen Platz in der Herberge. Sie waren im Grunde obdachlos. Sie mussten das Kind in der Krippe zur Welt bringen. Und so eine Krippe im Futtertrog, im Pferdestall, ist verdammt hart. Also das bisschen Stroh da drin wird den nicht so sehr kuschelig gemacht haben. Also gut ist die Botschaft und dadurch ist sie am Ende dann auch frohmachend, aber erst in dieser Reihenfolge, nicht andersherum.
Zurück zu Johann Sebastian Bach. Wir hören nämlich in dieser Sinfonia aus dem Weihnachtsoratorium nicht nur die Engel singen oder musizieren, sondern, wie gesagt, das milde Licht der Bachschen Musik breitet sich aus über der Szenerie von Christi Geburt. Und dort finden wir die Hirten, nicht viel mehr, aber die Hirten, und die hören diesen Engelsgesang und die versuchen nun mit ihren Blasinstrumenten, mit ihren Flöten und Schalmeien diesen Engelsgesang zu imitieren. Sie sind fasziniert von dem, was sie da hören, und versuchen auch Musik zu machen. Und das ist natürlich nicht ganz so elaboriert und elegant wie das, was von den Engeln gerade erklungen ist. Und doch, die Engel versuchen, die Musikanten ein bisschen zu animieren. Wir hören, wie sie immer wieder ins Spiel der Musikanten einfallen und ihnen musikalisch den Weg zu weisen versuchen. Es ist ein Doppelspiel, das hier gespielt wird, im wahrsten musikalischen Sinn des Wortes. Der Engelsgesang, der Versuch der Hirten, den musikalischen Zauber mit ihren Mitteln aufzunehmen. Es geht ja da auch um die Doppelnatur Christi. Er ist Gott und er ist Mensch geworden.
Die Doppelnatur Jesu, das haben wir in der Dogmatik gefasst. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Das Menschliche ist natürlich zunächst das Anrührende, weil das Kindliche etwas Hilfloses hat. Um ein Kind kümmert man sich. Wenn ein Kind ausgesetzt wird, wie es auch der Moses war im Alten Testament, dann wird man sich darum kümmern. Also die Eltern kümmern sich, aber das war ja ganz abgelegen irgendwo. Da waren ein paar Hirten auf dem Feld. Das war ja nicht mitten in Athen oder in einem riesen Krankenhaus. Das war ja ganz in der Einsamkeit sozusagen mit ein paar wenigen Menschen. Und trotzdem ist aus diesem Kind etwas hervorgeleuchtet. Und ich glaube, das kann man sogar ganz medizinisch sagen. Es gibt Kinder, die kommen anders zur Welt. Es gibt Kinder, die fangen mit 14 Jahren an, in die Oper zu gehen. Das machen nicht alle. Und es gibt Kinder, die fangen mit 6 Jahren an zu komponieren, wie der Mozart. Das machen auch nicht alle. Das heißt, hier spürten offensichtlich die Umgebungspersonen, die Eltern, nicht sofort, dass mit dem Kind etwas Besonderes ist. Und das nennen wir das Göttliche. Und das ist komischerweise deswegen nicht so besonders, weil wir alle, wir Menschen, beides in uns haben. Wir haben das Menschliche und das Göttliche. Und das Schlimme ist, wenn wir das Göttliche verkümmern lassen, dann bleibt nur das Menschliche übrig. Und das Menschliche alleine ist nicht menschlich genug. Wir sagen immer, das ist ja ganz menschlich. Na, das stimmt zwar, aber das reicht nicht. Es soll vergöttlicht werden. Und das ist in diesem Kind auf ganz besondere Weise angelegt. Er hat erstmal ganz menschlich dann einen Beruf gelernt, ging in die Schule wahrscheinlich, hat ihn die Windeln gemacht, wie ein kleines Kind das so macht. Alles ganz menschlich. Aber in diesem Menschlichen wuchs eine andere göttliche Natur heran. Und das ist im Grunde ein Vorbild für uns alle. Also wenn ich meine Biografie nehme, ich wusste nach der Schule nicht, was ich mache, ich wurde Apotheker, so wurde Jesus Zimmermann. Und dann erst wuchs in diesem Apotheker- und Arztsein bei mir eine andere Berufung, nenne ich das mal, dass ich heute katholischer Priester und Professor für Theologie bin. Und Jesus musste dem Willen seines Vaters immer mehr folgen und seine göttliche Natur immer mehr zur Entfaltung bringen. Und das ist wiederum eine Botschaft an uns alle. Ich muss das nochmal wiederholen, weil es wichtig ist. Der Mensch ist zwar Mensch als Mensch, Aber er wird nur zum Menschen, indem er vergöttlicht wird, indem er das, was in ihm steckt, das Größere, zur Entfaltung bringt. Und deswegen heißt es ausdrücklich im Neuen Testament, du hast 3 Talente bekommen, mach 6 daraus. Das heißt, gewinne noch etwas hinzu, was du vorher noch nicht hattest. Das heißt, der Begriff der Selbstverwirklichung ist einerseits richtig, dass wir uns ablösen von der Autorität der Kirche meinetwegen, nicht vollständig, aber zum Teil, dass wir uns selbst verwirklichen. Aber christlich reicht das nicht. Christlich müsste man sagen, die Gottesverwirklichung in dir, deswegen aus 3 Talenten 6 machen, gewinne noch etwas hinzu. Alles, was den Jesus ausmacht, diese 2 Naturen, Lehre, betrifft auch uns. Alles, was im Christentum gesagt wird, betrifft jeden einzelnen Menschen.
Womit wir wieder bei den Hirten auf dem Felde gelandet wären und ihren Instrumenten, mit denen sie mühevoll versuchen, mit den Engeln zu konkurrieren oder sagen wir besser, von ihnen zu lernen. Bach führt uns in seiner Sinfonia vor, wie so ein Lernprozess funktionieren könnte. Denn wenn die Hirten ein wenig gelernt haben, mit ihnen halbwegs mitzuhalten, dann führen sie sie auf viel komplexere Spuren, modulieren in andere Tonarten und irgendwie, peu à peu, kommen die Musiker doch mit ihnen mit. Das Menschliche und das Göttliche und der Versuch, die beiden Sphären zu harmonisieren. Wir erfahren es auch in den Evangelien, die zu Weihnachten gelesen werden. Da ist einmal die berühmte Weihnachtsgeschichte nach Lukas mit dem Kind in der Krippe und auf der anderen Seite das spirituelle Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort. Auch diese Gegensätze spiegeln ja wohl wiederum die Doppelnatur Jesu Christi.
Ja, jetzt kommen wir sozusagen in die theologische Dimension, also in die Reflexion auf die Biografie Jesu. Er ist sozusagen die Originalliteratur und die Theologie ist Sekundärliteratur, die das dann reflektiert. Das hängt mit dem Judentum zusammen. Die Religionen waren immer dazu da, den Menschen zu helfen, die Welt zu interpretieren. Man wusste nicht, was ein Donner ist, also hat man gesagt, dahinter muss ein Gott stehen. So entstehen die vielen Götter Indiens, der griechischen Philosophie, auch der römischen Philosophie. Und dann etwa vor 3.500 Jahren kommt dieser letzte Urgrund, nach dem die Menschen immer gesucht haben, selbst zum Vorschein. Er äußert sich, er outet sich, würden wir heute modern sagen. Er tritt in die Welt und sagt, ich bin da, es gibt mich. Und dieser Gott Jahwe des Volkes Israels spricht zum Volk und er handelt an ihm. Er befreit es aus der Knechtschaft Ägyptens. Und das nennen die Hebräer Dabar. Dabar im Hebräischen heißt sprechen und handeln. Und das übersetzen wir ins Griechische mit dem Begriff Logos. Und dieser Logos wird Mensch. Leider haben wir den Begriff Logos dann übersetzt mit Wort. Das ist viel weniger als Logos, weil Logos beinhaltet Sinn, Ursinn, Urordnung, könnte man sagen. Und diese Urordnung Gottes wird jetzt im Jesus Christus, in der Person Jesu Christi Mensch, das feiern wir zu Weihnachten. Das heißt, da könnte man mehreres sagen. Der Logos ist ganz menschlich, die Logik Gottes ist ganz menschlich. Die Logik Gottes ist aber auch ganz vernünftig. Sie liegt unserer Vernunft voraus. Mir sagen immer Menschen, Herr Professor, Sie haben doch viel studiert, wieso sind Sie ein Christ? Das ist doch alles irrational mit der Religion. Sag ich, na, irrational ist es sicher nicht, dann wäre ich kein Christ. Wenn überhaupt, dann ist es überrational. Es liegt unserer Rationalität zugrunde. Der göttliche Logik, der göttliche Logos liegt unserer Logik zugrunde. Daher kommt das schöne deutsche Wort, ich muss mal darüber nachdenken. Ich kann nur über etwas nachdenken, wenn schon mal jemand vorgedacht hat. Und so könnte man sagen, Gott war der Vordenker, ich kann der Nachdenker sein. Gott ist der Logos. Und ich kann versuchen, mich langsam im Laufe meines Lebens in diese göttliche Logik hineinzudenken.
So finden sie denn am Ende zusammen, die Menschen, die Hirten und die Engel mit ihren Gesängen und zelebrieren das Hochfest Weihnachten, wie wir die Hochfeste der Kirche zelebrieren, Weihnachten, Pfingsten, Ostern. Wie hängen denn diese eigentlich miteinander zusammen?
Diese drei Feste, Weihnachten, Ostern und Pfingsten, sind aufeinander hingeordnet, aber komischerweise in einer anderen Reihenfolge. Also beginnen tut es mit Ostern. Dieser Jesus Christus hat gelebt, er hat gewirkt, er hat Wunder gewirkt, er hat sich mit seinen jüdischen Schriftgelehrten angelegt, sie haben ihn dafür umgebracht und am dritten Tage ist er auferstanden, wie wir sagen, er ist in eigenartiger Weise wieder seinen Freunden, seiner Mutter, seinen Jüngern erschienen. Das feiern wir an Ostern. Also wenn der wirklich gelebt hat, dann muss der irgendwann auch geboren sein. Und das Interessante ist, in der geschichtlichen Entwicklung der Kirche ist das Weihnachtsfest erst im dritten Jahrhundert sozusagen ins Leben gerufen worden. Man feiert die Geburt Jesu. Und jetzt hat er diese Biografie, 30 Jahre ist er Zimmermann, wahrscheinlich hat er nur 3 Jahre dann gewirkt als Heiler und Prediger, dafür haben sie ihn dann getötet. Er ist auferstanden und das ist dieses eigenartige Phänomen, dass er kurz vor seinem Tode sagt, ich gehe jetzt zwar, ich werde auch wiederkommen, aber damit ihr nicht als Waisen zurückgelassen werdet, hinterlasse ich euch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der göttliche Geist, der gute Geist ist der, der Jesus durch sein Leben geführt hat. Und der sollte auch jeden Menschen von uns durch unser Leben führen. Der wirkt nämlich in uns. Der spricht in uns, aber der spricht nicht, wie ich jetzt spreche, sondern er spricht in der Weise des Schweigens. So hat es der Philosoph Heidegger mal gesagt, das Gewissen redet in der Weise des Schweigens. Das heißt, der göttliche Geist, der in Jesus gewirkt hat sein Leben lang, der wird geradezu durch seinen Tod, den wir Ostern feiern, Tod und Auferstehung, in die Welt hinaus entlassen. Deswegen ist es dieses eigenartige Wort, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Also die Hülle, wenn man so will, muss zerbrechen, damit der in ihm wohnende Geist, der in Jesus gewirkt hat, in die Welt entlassen werden kann und dadurch universal wird. Wir haben diesen pfingstlichen Geist ein bisschen vernachlässigt, vielleicht sogar aus ganz primitiven Gründen. Mit Weihnachten kann man Geschäfte machen, mit Ostern kann man auch Geschäfte machen, mit Pfingsten nicht.
Das Sanctus aus Franz Schuberts großer Messe in S-Dur stand am Ende unseres heutigen Musiksalons, in dem Matthias Beck zu Gast war. Pfarrer in St. Josef zu Margareten in Wien, der sogenannten Schubertkirche. Mit ihm und mit Ausschnitten aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach haben wir uns heute ein wenig dem Thema Weihnachten gewidmet. Danke fürs Zuhören. Und ein frohes Fest.